Man kann Gott nicht beweisen, nicht einmal mit Wundertaten, hat Josef Bordert einmal geschrieben, ein deutscher Philosoph, und er schreibt weiter, hätte ein Atheist Jesus überm Wasser gehen sehen, hätte er wohl gesagt, das soll Gottes Sohn sein, ein Nichtschwimmer. Übernatürliche Erfahrungen zwingen niemanden zum Glauben, aber doch sind sie natürlich ein wichtiger Teil des Glaubens. Christlicher Glaube ist ohne übernatürliche Erfahrung gar nicht vorstellbar, weil er ist ja nicht nur ein Wertesystem, das uns hilft, ein einigermaßen anständiges Leben zu führen, sondern der Glaube ist ständig eine Einladung zum Übernatürlichen. Wir dürfen zum Beispiel vergeben, wo Dinge einfach nicht mehr zu verzeihen sind. Wir dürfen unsere Feinde lieben. Manchmal sind wir zu einer Selbstlosigkeit herausgefordert, gegen die unsere Instinkte mit aller Macht ankämpfen. Der Glaube will uns auch die Macht geben, andere Menschen aus Abhängigkeiten und Zwängen und Ängsten zu befreien. Und er möchte uns auch die Macht geben, das Böse zu überwinden. Erstmal das Böse in uns, aber dann können wir uns auch Menschen an die Seite stellen, die unter dem Bösen in dieser Welt leiden. Und schließlich will uns der Glaube auch befähigen, in eine ganz tiefe Beziehung zu Gott zu treten und von da aus auch andere Menschen in diese Beziehung zu führen. Und das sind alles Dinge, die weit über unsere menschlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten hinausgehen. Und deswegen wäre ein christlicher Glaube ohne eine übernatürliche Erfahrung kaum mehr als ein schlechter Witz. Aber wer schon eine Weile im Glauben unterwegs ist, der merkt auch, es ist ziemlich schwierig, in diesen Bereich des Übernatürlichen vorzudringen und genau diese Erfahrungen zu machen, zu denen uns die Bibel an vielen Stellen einlädt. Ein kleiner Trost ist vielleicht, das war schon immer so, das ging auch den Schülern von Jesus so, aber ein Erlebnis, das die Schüler von Jesus machen, zeigt in einer ganz tollen und spannenden Weise auf, was die Bedingungen für übernatürliche Erfahrungen sind, also wie übernatürliche Erfahrungen überhaupt zustande kommt. Und dazu hören wir auf einen Bericht von Matthäus. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er, begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Jesus will sich also alleine zum Beten zurückziehen und schickt seine Jünger mit dem Boot voraus. Irgendwann wird es stürmisch, die Jünger werden unruhig und Jesus kommt ihnen entgegen auf dem Wasser. Die Jünger kriegen natürlich erstmal einen großen Schreck, aber Jesus beruhigt sie. Und als Petrus merkt, das ist der Jesus auf dem Wasser, sagt er, das will ich auch. Und Jesus sagt, komm her. Und Petrus steigt aus dem Wasser, setzt den Fuß drauf und merkt, das Wasser trägt. Und er geht auf Jesus zu. Irgendwann guckt er aber mal auf den Sturm und erschrickt. Und schon fängt er an, ins Wasser einzusinken. Und Jesus packt ihn am Arm und zieht ihn aus dem Wasser. Das führt zum ersten Punkt heute Morgen. Komm, das Wort ist die Voraussetzung jeder übernatürlichen Erfahrung. Als Petrus noch im Boot sitzt und Jesus da auf dem Wasser sieht, ist er genau in der gleichen Erfahrung, in der wir Glaubenden oft auch sind. Wir sitzen gewissermaßen da im gleichen Boot mit Petrus, denn Petrus sieht Jesus auf dem Wasser und sieht, was im Glauben alles möglich ist. Aber gleichzeitig hat er auch seine Lebenserfahrung. Der sieht den Wind und den Sturm und Petrus kennt auch die Naturgesetze. Und das ist doch oft genau unsere Situation. Wir hören diese Einladung im Glauben und hören, was alles möglich ist. Und auf der anderen Seite steht unsere Lebenserfahrung, die uns sagt, was alles nicht möglich ist. Petrus kommt in dieser Situation auf eine ziemlich gute Idee. Der steigt nicht einfach aus dem Boot, da wäre er wahrscheinlich gleich untergegangen, sondern er fragt zuerst, Herr, bist du es? Dann befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und erst jetzt entsteht eine Voraussetzung für eine übernatürliche Erfahrung, denn Jesus spricht, komm her. Und erst durch dieses Komm, dass Jesus spricht, wird die übernatürliche Erfahrung überhaupt möglich. Und das gilt für jeden Bereich des Glaubens, das könnte man überall so durchbuchstabieren. Und ich habe für heute Morgen mal 4 Bereiche ausgewählt, um das zu veranschaulichen. Einmal Krankheit, dann unseren Draht zu Gott, unseren Umgang mit Angst und Überforderung und schließlich den ansteckenden Glauben. Bei Krankheit ist es ja eine interessante Frage, hat Jesus da ein Komm gesprochen, dass wir mit Krankheit kommen können? Mein Beruf als Psychotherapeut bringt mit sich, dass ich so etwa alle 2 bis 3 Wochen eine komplette Lebensgeschichte höre von einem Menschen, meist so ganz verdichtet auf 1 Stunde. Und weil ich viele kirchlich geprägte, viele glaubende Menschen begleite, höre ich da auch immer wieder Heilungswunder, die Menschen berichten, weil die natürlich so einen Einschnitt im Leben oft darstellen. Und wenn mir Menschen von so einer Heilung erzählen, machen die oft mal eine Pause und gucken mich an und versuchen an meinem Gesicht abzulesen, ob ich das ihnen überhaupt glaube. Aber natürlich glaube ich das. Ich habe das inzwischen von so vielen Menschen schon gehört, die ich für vertrauenswürdig halte. Da war irgendwas im Ultraschall oder im MRT und sie gehen das nächste Mal hin und es ist nichts mehr. Ärzte sagen, kann man nichts machen und trotzdem verschwindet eine Krankheit. Die Liebesgeschichte, die mich mit Miriam verbindet, war auch ziemlich mit Krankheit verknüpft. Zu unserem ersten Date kam Miriam nicht von zu Hause, sondern von der Notfallambulanz der Augenklinik, weil sie immer wieder so fiese Augenentzündungen hatte. 2 Jahre später, kurz vor unserer Hochzeit, war das auch mal wieder so akut, dass wir uns gar nicht getraut haben, Flitterwochen zu buchen. Wir haben uns dann irgendwas am Bodensee gesucht, in guter Nähe zu medizinischer Versorgung. Da haben wir uns zusammen mit Rentnerinnen und Rentnern die Blumeninsel Mainau erschlossen. Das ist auch schön. Solange man verliebt ist. Und einige Jahre später, das heißt auch einige Augenentzündungen und einige Rückenschmerzen später, stand auch eine Verdachtsdiagnose im Raum, so eine rheumatische Erkrankung, die eben vor allem Augenentzündungen macht und so eine bestimmte Form von Rückenschmerzen. Und wir haben gemerkt, in unserer damaligen Gemeinde ist eine Frau, die diese Erkrankung, die da im Raum stand, im Spätstadium hatte. Und die haben wir mal besucht und uns ein bisschen ausgetauscht. Und die hatte zum Beispiel mit eiserner Krankengymnastik geschafft, dass ihre Wirbelsäule gerade versteift und nicht so gekrümmt, wie man das manchmal bei Menschen in der Öffentlichkeit sehen kann. Unser Fazit war, das ist nicht schön, aber irgendwie kann man auch mit sowas leben. Was ich jetzt weiter erzähle, ist ein bisschen anstößig. Und bitte gebt mir mal 10 Minuten Vertrauensvorschuss. Ich kriege dann schon noch die Kurve im Lauf der nächsten Minuten. Wir haben natürlich in dieser Situation immer wieder für Heilung gebetet, ist klar, über Jahre. Aber die Wende kam genau an der Stelle, wo wir uns die Frage gestellt haben, wie ist das jetzt? Hat Jesus da so ein Kommen gesprochen? Gibt es irgendwas im Wort Gottes, wo wir unseren Glauben wirklich festmachen und verankern können und das auch annehmen und beanspruchen können? Und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir das auch so beanspruchen wollen. Und Miriam hat dann mehr oder weniger entschlossen, dass das jetzt vorbei ist mit dieser Krankheit. Einmal hat sie sogar das Cortison abgesetzt bei der nächsten Augenentzündung, was ich jetzt nicht zur Nachahmung empfehlen würde. Aber das war's dann. Die Augenentzündungen waren weg, es kamen keine Rückenschmerzen. Das ist 10 Jahre her, die Krankheit ist verschwunden. Anstößig ist so eine Erfahrung, weil man sich damit ja sofort den Umkehrschluss einhandelt. Was ist denn, wenn ich nicht geheilt werde von Krankheit, muss ich mir da noch die Schuld dafür geben oder hat mein Glaube da nicht genügt? Und es gibt tatsächlich Menschen, die auf solche Heilungserfahrungen triumphal reagieren. Die kündigen ihre Krankenversicherung, die zertreten im Heilungsgottesdienst ihre Brille, weil Gott auch von Fehlsichtigkeit heilt. Die setzen das Insulin ab und sterben ein paar Wochen später. Das sind alles Geschichten, die ich schon gehört und gelesen habe. Aber dass wir über dieses Übernatürliche nicht verfügen können, das zeigt die Erfahrung von Petrus eben auch. Er hat ja keine Superkräfte geschenkt bekommen, mit denen er jetzt immer übers Wasser gegangen ist, wenn es nötig war. Dem Petrus ist nur so eine Glaubensverbindung mit Jesus geschenkt worden, die ihn für kurze Zeit von den Naturgesetzen befreit hat. Ein zweiter Punkt ist unser Draht zu Gott. Und an der Stelle ist es sicher ganz unstrittig, dass uns Jesus eine ganz innige Beziehung zu Gott versprochen hat. Eine Beziehung zu Gott, die so dicht und spürbar ist, dass es das Ende jeder Einsamkeit ist, dass wir quasi so eine innere Stimme, eine innere Leitung von ihm haben, die uns durchs Leben führt und dass Gott auf die Weise in uns wohnen möchte. Und würde man schätzen, da finden sich bestimmt 100 Worte Jesu dazu in der Bibel, die das ganz eindeutig zusagen. Aber da steht eben auch unsere Lebenserfahrung dagegen, diesen Draht zu Gott zu halten, ist ungefähr so leicht, wie übers Wasser zu gehen. Und selbst große Menschen haben tiefe Krisen, so große Menschen des Glaubens, haben tiefe Krisen erlebt, was ihre Nähe zu Gott angeht. Ich möchte mal als Beispiel Mutter Teresa herausgreifen, die ja sprichwörtlich geworden ist für ihren selbstlosen Einsatz in Menschen. Die hat Sterbehäuser aufgebaut in Kalkutta, hat sich da den Leprakranken und den Bettelarmen zugewandt. Und man müsste denken, wer, wenn nicht so eine Frau, müsste aus einer ganz, ganz intensiven Nähe und Gemeinschaft mit Gott leben? Wie soll so ein hingebungsvolles Leben überhaupt möglich sein, wenn so eine Ordensfrau nicht aus einer ganz tiefen Nähe zu Gott schöpft? Aber ich lese mal einen Auszug aus ihrem Tagebuch vor. In meinem Herzen gibt es keinen Glauben, keine Liebe, kein Vertrauen. Dort ist so viel Schmerz, der Schmerz des Verlangens, der Schmerz, nicht gewollt zu sein. Ich will Gott mit allen Kräften meiner Seele, Und trotzdem gibt es zwischen uns diese furchtbare Trennung. Ich bete nicht mehr. Ich spreche die Worte der Gemeinschaftsgebete aus und versuche mein Äußerstes, um aus jedem Wort die Süße herauszuholen, die es spenden müsste. Doch mein Gebet der Vereinigung gibt es nicht mehr. Und das ist der Wind, das ist das Wasser, in dem wir immer wieder untergehen. Und gleichzeitig gilt das glatte Gegenteil dieser Erfahrung, wenn wir Jesus an den Lippen hängen, wenn wir auf sein Wort hören, uns dem in Glauben zuwenden, zieht er uns in eine ganz tiefe und innige Gemeinschaft mit Gott. Und das heißt, auch hier stehen wir beidem gegenüber, unserer menschlichen Begrenztheit und den Möglichkeiten, die uns der Glaube schenkt. Noch ein drittes Beispiel, wie gehen wir denn mit Überforderung um? Was hilft uns in den Bedrohungen unseres Lebens? Jesus hat uns ja nie auf einen Ponyhof eingeladen und versprochen, komm zu mir und alles wird einfach. Im Gegenteil, Jesus hat versprochen, komm zu mir und dann kriegst du Probleme, die hattest du vorher nicht. Aber Jesus hat auch gesagt, um deine alten Probleme kümmere ich mich. Ich nehme dir deine Lasten ab, ich befreie dich aus dem, was dich bedrückt. Und hier hat Jesus sogar wortwörtlich kommen gesagt, nämlich kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und Jesus hat weiter gesagt, die Last, die ich dir auflade, die kannst du gut tragen. Und wenn du zu mir kommst, kommst du wirklich zur Ruhe, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben. Und auch dieser Einladung steht unsere Lebenserfahrung oft entgegen. Wir sind so gestresst, wir machen einmal einen kleinen Fehler und kommen in entsetzliche Schwierigkeiten. Wir nehmen uns vor, nur noch für die wenigen wichtigen Dinge im Leben zu leben und finden uns trotzdem in tausend Sachzwängen vor. Und das ist eben auch der Wind und das Wasser, in dem wir manchmal versinken. Und trotzdem hat Jesus hier ganz eindeutig sein Kommen gesprochen und wir finden uns eben wieder in diesem Gegensatz von der Einladung Jesu und unseren eigenen Erfahrungen und sitzen auch da mit Petrus im selben Boot. Ein letzter Bereich, wo das ganz ähnlich ist, ist der ansteckende Glaube. Das betrifft unsere Verantwortung, unseren Auftrag als Christen. Wenn du mit einem Satz sagen müsstest, was die Probleme dieser Welt sind, wie würdest du das ausdrücken? Die überzeugendste Definition, die ich bisher gehört habe, lautet so, es gibt zu viele böse Menschen und zu wenig gute Menschen. Das ist es eigentlich. Und wenn es so ist, dann brauchen wir eine Methode, die möglichst schnell aus bösen Menschen gute Menschen macht. Und das ist genau das, was Jesus gemeint hat, wenn er sagt, kehrt um und tut Buße, oder wenn wir heute von Bekehrung sprechen. Und deswegen hängt alles davon ab, ob unser Glaube auch ansteckend ist und ob es uns gelingt, Menschen in so eine Verbindung zu Jesus zu ziehen, dass sie eben diese Umkehr in ihrem Leben schaffen. Und auch da steht ja unsere Erfahrung entgegen. Wir versuchen für andere sichtbar zu machen, was für ein Schatz im Glauben liegt, und der Funke springt einfach nicht über. Und je nach Naturell klammern wir da eher den Glauben aus den Beziehungen aus oder wir verfallen in eine Überreaktion und führen so missionarische Gespräche, dass sich andere von uns zurückziehen müssen oder spöttisch werden. Und auch da sind wir in diesen gegensätzlichen Wirklichkeiten oft, dass es auf der einen Seite diese Einladung gibt von Jesus, die auch an Petrus gesprochen haben, komm, ich will dich zu einem Menschenfischer machen, und unserer eigenen Erfahrung. Und in diesem Spannungsfeld spielt sich der Glaube ab. Und das führt zum zweiten Punkt, auf dein Wort hin, unsere Antwort auf Jesu Wort. Petrus hat ja schon mal eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht, dass nämlich seine eigene Erfahrung und das Wort Jesu in krassem Gegensatz zueinander stehen. Das war bei seiner Berufung, da hat sich Jesus mal sein Boot ausgeliehen, um ein bisschen auf den See Genezareth rauszufahren. Die Masse hat angedrängt und mit ein bisschen Abstand konnte er da besser predigen. Und als Jesus dem Petrus sein Boot zurückgibt, sagt er, komm, jetzt fahr noch mal raus und geh fischen. Puh. Tagsüber. Petrus hat die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und das heißt, diese Einladung von Jesus stand in starkem Gegensatz zu seiner Lebenserfahrung, zu seiner Berufserfahrung und vielleicht der Erfahrung auch von Generationen. Aber Petrus sagt doch, auf dein Wort hin fahre ich noch mal raus und werf noch mal meine Netze aus. Und Petrus macht da seine erste übernatürliche Erfahrung. Dort, wo es eigentlich nichts zu fangen gibt, zieht er jede Menge Fische aus dem Wasser. Auf dein Wort hin, das ist unsere Antwort, die uns für den Bereich des Übernatürlichen öffnet. Und genauso hat es Petrus dann auch gemacht. Der ist eben auf das Wort hin aufs Wasser gegangen und hat gemerkt, wie das tragen kann. Und wenn das ein Modell für uns ist, können wir natürlich fragen, wie sieht das denn praktisch aus? Wie können denn wir unseren Fuß aufs Wasser setzen, wenn wir von Jesus sein Kommen entdeckt haben? Beim Thema Krankheit habe ich das öfter erlebt, dass Menschen ein Wort gefunden haben in der Bibel, wo sie ihren Glauben festmachen und dann einen kleinen Schritt gehen, der ihnen ihren Glauben bekräftigt. Zum Beispiel kenne ich so aus meinem engsten Kreis zwei Menschen, die haben bei einer Lebensmittelunverträglichkeit im Glauben wieder was gegessen, was sie eigentlich nicht vertragen und haben gemerkt, wie das weicht und weicht und weggeht. Man kann es allerdings nicht zur Methode machen, weil wenn man jetzt sagt, die Methode ist, ich muss so ein bisschen gegen die Krankheit handeln, dann geht sie weg, glaubt man ja an die Methode und dann kann es nicht funktionieren, sondern der Glaube kann sich nur am Wort Jesu und an der Person Jesu festmachen. In anderen Bereichen sieht der Schritt aufs Wasser vielleicht ganz anders aus. Vielleicht ist es in der Situation mal dran, dass du so gegen den Strom schwimmst, dass du auch mal für kurze Zeit alleine dastehst, vielleicht am Arbeitsplatz. Und dann ist dieser Verzicht auf menschliche Bestätigung der Schritt aufs Wasser. Und das kann man nur ertragen, wenn man sich dann wirklich in seine Gottesbeziehung fallen lassen kann und dann auch erlebt, wie stark die Nähe Gottes in solchen Situationen ist. Oder vielleicht behandelst du eine kirchenferne Freundin oder einen kirchenfernen Freund einfach so, als hätte Gott eine gemeinsame Zukunft mit ihr oder ihm schon begonnen. Die Person weiß nichts davon und du nimmst gewissermaßen dieses zum Glauben kommen in der Art, wie du jemanden begegnest, vorweg. Oder vielleicht nimmst du auch eine andere Haltung zu deinen Problemen ein. Du redest zuversichtlich über ein Problem, als hätte Gott schon begonnen, dieses Problem zu lösen. Es gibt also ganz viele Möglichkeiten, sich von Jesus rufen zu lassen und dann den Fuß vorsichtig aufs Wasser zu setzen. Und ich finde, das ist eine starke Motivation zum Bibellesen, weil auf vielen Seiten der Bibel findet sich sowas wie ein Freifahrtschein für eine übernatürliche Erfahrung und wir müssen ihn eigentlich nur noch ausschneiden und einlösen. Dritter Punkt, als er den Wind sah, unsere Blickrichtung, das Ende von übernatürlichen Erfahrungen. Es gibt einige Christen und einige christliche Gemeinschaften, die ziehen aus solchen Wundergeschichten eine verhängnisvolle Schlussfolgerung. Die sagen sich, wenn ich nur wirklich glaube, dann lebe ich siegreich und dann werde ich nur noch übernatürliche Dinge erleben. Manchmal beneide ich diese Geschwister, weil die haben einen größeren Glauben als ich. Die erleben auch mehr Wunder als ich. Und ich glaube, soweit ich das beurteilen kann, in vielem auch echte Wunder. Aber man muss dazu auch eine Seite der Wirklichkeit verdrängen, die selbst Petrus erlebt. Denn Petrus schafft ja nur ein paar Schritte auf dem Wasser. Und dann passiert irgendwas, sein Blick wird abgelenkt, er sieht diesen starken Sturm, erschrickt und beginnt zu sinken. Und da wird auch eine ganz menschliche Seite unseres Glaubens sichtbar. Wir Menschen haben sozusagen ein angeborenes Flackern in unserer Pupille. Wir sehen Jesus, dann sehen wir den Wind, Jesus, den Wind, Jesus, den Wind. Und in diesen Hochzeiten unseres Glaubens, da können wir den Blick mal ein bisschen gerade halten, sehen Jesus, Jesus und werden vielleicht mal für eine kurze Zeit von den Naturgesetzen oder unseren psychologischen Gesetzmäßigkeiten befreit und machen eine ganz tolle Erfahrung. Und irgendwann ziehen aber die Realitäten des Lebens oder die scheinbaren Realitäten unseren Blick wieder weg. Und das ist dann das Ende der übernatürlichen Erfahrung. Und genau das ist Petrus ja passiert. Er hat die Blickrichtung gewechselt, hat von Jesus weggeguckt, auf den Wind geguckt und schon sinkt er. Und das heißt, sobald wir unserer Lebenserfahrung mehr Glauben schenken als den Worten Jesu, dann verlassen wir den übernatürlichen Bereich und machen genau die Erfahrungen, die alle anderen auch machen. Man könnte sich hier natürlich Druck machen und sich sagen, wir müssen einfach immer auf Jesus schauen und nicht auf den Wind und dann machen wir eben immer tolle Erfahrungen und wir müssen es besser machen als Petrus. Aber ich sehe in dem Text eher eine Einladung zur Bescheidenheit, weil wenn selbst Petrus nicht mehr als so ein paar Schritte macht, wie soll ich mir dann mehr vornehmen? Aber schon wenige Schritte auf dem Wasser können unserem Leben manchmal einen gewaltigen Unterschied machen. Und deswegen denke ich, es lohnt sich, das immer neu zu versuchen, den Fuß mal aufs Wasser zu setzen. Und es lohnt sich, hier in einem Training zu bleiben. Und ich freue mich über jeden von euch, der mittrainiert, denn eure Erfahrungen, die ihr dabei macht, die machen auch meinen Glauben stärker. Aber wir sind eben auch Menschen, wir sind schwach und werden deswegen immer wieder sinken. Und das ist auch gar nicht schlimm. Das führt zum vierten Punkt, streckte seine Hand aus. Jesus hat einen Plan B, wenn unser Glaube einmal nicht reicht. Und vielleicht ist es der allerschönste Moment in diesem Erlebnis von Petrus. Petrus sinkt und Jesus ist sofort zur Stelle, reicht ihm die Hand, zieht ihn aus dem Wasser. Wo dem Glauben von Petrus die Ausdauer fehlt, ist Jesus zur Stelle und hilft ihm aus der Patsche. Und das heißt, wenn uns auf übernatürliche Weise nicht zu helfen ist, hilft uns Jesus auch auf natürliche Weise. Und Jesus hat an keiner Stelle eine Verachtung gegenüber natürlichen Mitteln ausgedrückt. Und vielleicht dringen wir noch nicht zu so einer Innigkeit in unserer Gottesbeziehung durch. Dann schickt uns Jesus vielleicht liebe Menschen, die so seine Liebe uns stellvertretend zeigen, die uns in eine Gemeinschaft hüllen, die uns ein bisschen deutlich machen, so liebt uns Gott, so unterstützt uns Gott, bis wir vielleicht irgendwann selber mal zu so einer übernatürlichen Nähe zu Gott durchdringen. Oder wenn wir im Burnout landen, obwohl uns Jesus diese übernatürliche Ruhe ja versprochen hat, dann schickt uns Gott vielleicht eine gute Therapeutin oder einen guten Therapeuten und hilft uns auf diese Weise mit natürlichen Mitteln. Und Jesus hilft eben auch auf eine Weise, die mit den Naturgesetzen und unserer Erfahrung in Einklang sind. Und ich finde, das kann uns den Druck nehmen, aber es kann uns auch den Mut machen, Jesus ruhig mal beim Wort zu nehmen und den Fuß aufs Wasser zu setzen. Dietrich Bonhoeffer, ein ganz realistischer Mann, hat einmal geschrieben, wem Gott die Augen für sein Wort geöffnet hat, der sieht in eine Wunderwelt hinein. Wem Gott die Augen für sein Wort geöffnet hat, der sieht in eine Wunderwelt hinein. Wir hören jetzt noch einen Liedvortrag.